Behalte das im Hinterkopf, weil die Predigt könnte herausfordernd werden, dass Gott unser starker Befreier und unser Heiler ist. Ich will dir am Anfang dieser Predigt 5 Aussagen über mich mitgeben und bitte dich, dass du das einfach mal für dich so innerlich bestimmst. Ist es richtig oder ist es falsch? Trifft es auf mich zu oder nicht? Okay? Erstens, ich bin Vegetarier. Hallo, jeder für sich bitte. Erstens, ich bin Vegetarier. Zweitens, ich bin FC Bayern München Fan. Drittens, dieses ganze Social-Media-Gedöns braucht kein Mensch. Viertens, mein Lieblingskleidungsstück ist die Jogginghose. Und fünftens, ich bin Christ. Warum hast du die Fragen beantwortet, wie du sie beantwortet hast? Nun, weil du mich kennst oder halt auch nicht. Aber warum kennst du mich? Nicht, weil dir irgendjemand mal erzählt hat, wie ich bin, gut, das vielleicht auch, sondern weil du mich anguckst und siehst, oh, was macht er, was treibt er, wie handelt er, was sagt er? Und damit sind wir schon mittendrin in unserem Text von heute, um was es nämlich eigentlich geht, wenn wir uns sehr krasse Gegensätze anschauen, vermeintlich, die wir in der Bibel finden. Ich gebe euch aber die Auflösung noch, bevor ich weitermache. Also, ich bin, Vegetarier? Nein, natürlich nicht. Ich bin auch kein FC Bayern München Fan. Social Media, meine Güte, also wer mich kennt, weiß, dass ich auf Facebook und Instagram schwer aktiv bin. In der Tat ist die Jogginghose mein Lieblingskleidungsstück. Ich würde gerne in ihr predigen, aber ich glaube, das würde einige Menschen nicht cool finden. Ich freue mich mal auf den Moment, wo ich sie dann zu Hause anziehen kann. Und ja, natürlich, ich bin Christ. Und wir schauen uns heute das zweite Kapitel an im Jakobusbrief. Nochmal zum Reinkommen und wiederholen. Der Jakobusbrief ist ein Teil der Bibel. Also von den insgesamt 66 Büchern, die wir in der Bibel finden, ist der Jakobusbrief einer davon. Und er befindet sich im Neuen Testament und ist sehr wahrscheinlich einer der ältesten Schriftstücke, die wir im Neuen Testament haben. Geschrieben wurde er von Jakobus, dem Bruder von Jesus. Und er wurde in einer Zeit geschrieben, sehr wahrscheinlich so in den 40er, 50er Jahren, 15, 20 Jahre nachdem Jesus gestorben ist. Eine Zeit, in der, deswegen steht er junge Christen, die Christenheit, wie man so sagt, Gemeinden haben sich erstmal geformt und gebildet. Wir haben heute auch viele Gemeindebewegungen, die erst 15, 20 Jahre alt sind, nur die haben Vorbilder, an denen sie sich orientieren, oder sie haben Bilder von Gemeinde, von denen sie sich bewusst abgrenzen. Die damals hatten gar nichts. Die haben bei Null angefangen und waren deswegen in ihrem Glaubens- und Gemeindeleben noch gar nicht so weit. Und was heute noch wichtig ist bei dem Text, den wir lesen, Jakobus war ja der Bruder von Jesus und er war der Leiter der Gemeinde in Jerusalem, also der, wie wir es heute sagen, der Urgemeinde. Also in Jerusalem begann ja die ganze Christengemeinde und Jakobus war der Leiter dieser Gemeinde. Er hatte fast nur mit Menschen zu tun, die Christen waren und davor Juden waren. Also die tief verwurzelt in dem, was wir in unserer Bibel das Alte Testament nennen, waren. Erst später, unter Paulus, kam ja dann die Mission unter den sogenannten Heidenchristen, die keine Juden waren. Jakobus hat vor allem Menschen vor Augen, die Juden waren. Und ich habe es letzte Mal schon gesagt, Jakobus ist, heute wäre er Berliner, weil er hat eine Berliner Schnauze, weil er uns auf die 12 sagt, was Sache ist. Und damit steigen wir ein ins zweite Kapitel. Und meine Bitte ist, das ist schwierig, ich weiß, versucht es mal so zu hören, als hättet ihr noch nie in der Bibel gelesen. Hättet keine Ahnung, was es im christlichen Glauben geht. Okay? Ich kenne ja viele von euch und weiß, naja gut, ihr wart schon oft im Gottesdienst, es fällt euch jetzt schwer. Wir werden die Verse 14 bis 26 abschnittsweise lesen. Wenn ihr mitlesen wollt, kommt es hier vorne oder ihr nehmt eine Bibel raus oder Smartphone-App, Jakobus 2 ab Vers 14. Erstmal 14 bis 17. Er schreibt, liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, Lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt, ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Scharfe Aussage, oder? Ein Glaube, der ohne Taten ist oder zu keinen Taten führt, ist tot, er ist wertlos. Er sagt, wenn du jemanden siehst, der nichts zu essen hat, keine Nahrung, ja, und du gehst hin und sagst, Gott segne dich, lass dir dein Essen schmecken, das du nicht hast, ja. Was bringt's, wenn du dann glaubst? Man könnte auch sagen, als ich so den Anfang gelesen habe, liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handeln, ist das, was wir heute sagen, Wasser predigen und Wein saufen. Also das eine sagen und das andere tun. Und Jakobus sagt, hey, das ist tot. Er sagt ja nicht nur, das ist nicht gut, das ist nicht nett, das schadet dir, das ist nicht so schön. Es ist tot und wertlos. Wenn dein Glaube und dein Tun nicht zusammengeht, ist es wertlos. Er geht aber noch weiter, Vers 18 bis 20. Nun könnte jemand sagen, manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Dem antworte ich, ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann dir durch mein Handeln meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Da hast du recht. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Aber trotzdem bist du ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist? Toter Glaube ist ja heute das Thema, mit dem überschrieben ist, was dort steht. Und Jakobus schreibt, hey, du kannst ganz fromm sein. Du kannst die größten christlichen Glaubenssätze glauben. Du kannst alles glauben. Aber das tun Dämonen auch. Die Engel des Satans tun das auch. Du bist also kein Deut besser. Es bringt dir gar nichts, wenn es nicht in die Tat umgesetzt wird. Und dann bringt er zwei Beispiele aus dem Alten Testament. Weißt du nicht mehr, dass unser Stammvater Abraham vor Gott gerecht gesprochen wurde, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte? Wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch sein Handeln vollendet. So geschah genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einen anderen Weg in Sicherheit brachte. Jakobus nimmt zwei ganz entgegengesetzte Personen aus dem Alten Testament. Er nimmt einmal Abraham, den Urvater der Juden, also den, auf den alles zurückgeht, der große Held des Glaubens sozusagen, der eine verrückte Geschichte, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen kann, aber er sollte seinen Sohn Isaak opfern. Da muss man sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Er sollte ihn opfern. Und er hat es ja auch schier getan. In dem Moment, wo es kurz vor knapp war, hat Gott eingegriffen. Aber er sollte ihn opfern. Und Jakobus sagt, hey, schaut an, sein Glaube allein hat ihn vor Gott nicht gerecht gemacht, sondern er musste so weit gehen, er musste handeln. Und dann kommt er sozusagen vom Gegenteil von jemandem, der gar nicht gläubig ist, sondern handelt, nämlich der Hure Rahab, wie es heißt, also eine Prostituierte in Jericho, die die Kundschafter von Israel, bevor sie das Land einnahmen, versteckt hatte vor den Soldaten Jerichos, also ihnen das Leben gerettet hat und sie dann wieder sicher zurückgehen konnten und. Und Jakobus sagt, schaut mal, selbst eine Prostituierte, nicht aus unserem Volk, also schlimmer geht's nicht sozusagen, selbst die ist durch ihr Handeln gerecht geworden. Und dann kommen zwei Verse. Wir lesen sie einfach mal. Ich kann nichts dafür, dass sie da stehen. Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. So wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne gute Taten. So. Und jetzt hat die katholische Kirche also doch recht. Ups. Ja, was jetzt? Also Glaube allein reicht also doch nicht. Da steht's doch. Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Nicht allein aufgrund seines Glaubens. Und jetzt mal alle zusammen. Okay. Ihr seid zu schockiert. Dieser Vers übrigens ist Grund dafür, dass Martin Luther nicht wollte, dass der Jakobusbrief in der Bibel steht. Und es ist auch Grund dafür, dass der Jakobusbrief in der Luther-Übersetzung ganz hinten steht vor der Offenbarung. So weit wie möglich weg. Offenbarung ist ja das Buch mit sieben Siegeln, liest kein Mensch. Und was direkt davor steht, liest auch kein Mensch. Also schieben wir es nach hinten. Das ist der Grund dafür. In anderen Bibelübersetzungen findet ihr den Jakobusbrief weiter vorne. Meistens so nach dem Johannesbrief, also an verschiedenen Stellen, auf jeden Fall weiter vorne. Das ist der Grund, vielleicht nicht unbedingt dieser Vers, aber dieses Kapitel, dass der Jakobusbrief, wenn er überhaupt schon vorkommen muss in der Bibel, hinten steht. Naja, und jetzt mal ganz ehrlich. Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Also reicht der Glaube doch nicht, oder was, oder wie? Was schreibt denn Paulus? Er schreibt doch mal, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Warte mal, was hat Jakobus geschrieben? Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Hä? Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, das ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eures Guten. Da soll einer noch die Bibel verstehen. Schauen wir uns einen anderen Vers von Paulus an. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Warte mal, was hat Jakobus geschrieben? Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt. Und jetzt? Jetzt haben wir doch einen offensichtlichen Widerspruch in der Bibel. Also haben alle recht, die sagen, die Bibel widerspricht sich. Das ist alles Quatsch, was da drin steht. Also, schönen Sonntag euch noch. Ah, okay, ihr wartet auf eine Auflösung. Die habe ich. Dazu brauche ich aber etwas, was leider so ein bisschen an den Rand gedrängt ist. Ich hole es mal in die Mitte. Ich glaube, das ist der Schlüssel, um zu verstehen, um was es mit dem Glauben und den Werken geht. Es geht um das Kreuz. Vor 3 Wochen haben wir Karfreitag gefeiert. Wir haben gefeiert, dass Jesus für uns stirbt, damit wir frei werden von Schuld, damit wir eine Antwort darauf bekommen, wer bin ich, wo komme ich her und vor allem, wozu bin ich auf dieser Erde und was passiert nach meinem Tod? Und wer kann mir das alles sicher sagen? Dafür starb Jesus am Kreuz, für unsere Schuld, was wir vor Gott verbockt haben. Es ist nicht so, dass Gott sagt, Mensch, dufter Kerl. Nein, vor Gott könnte ich nie im Leben bestehen, aber Jesus stirbt stellvertretend für mich. Das ist das Kreuz. Und ich glaube, was wir mit den Werken hier haben und was Paulus und Jakobus scheinbar so ein bisschen widersprüchlich ausdrücken, hat etwas damit zu tun, wo du stehst. Nicht ich, nicht dein Nachbar, nicht, keine Ahnung, der vor dir, hinter dir oder whatever. Die Frage ist, stehst du vor dem Kreuz oder stehst du nach dem Kreuz? Wo ist dein Standing? Was meine ich damit? Ich habe dir eben gesagt, was das Kreuz ist. Dass Jesus für mich gestorben ist, auferstanden ist, dass er meine Schuld trägt, dass er mich vor Gott gerecht macht und dass er mich befreit aus der Hand des Teufels und der Sünde und der Hölle. Jetzt kannst du vor einem Kreuz stehen und sagen, gut gesprochen, Herr Pfarrer, juckt mich aber nicht. Und bleibst vor dem Kreuz stehen und bist immer noch an diesem Punkt. Obwohl du schon lange in die Kirche gehst oder heute das erste Mal da bist. Oder aber du machst es wie der Hauptmann bei der Kreuzigung, der römische Hauptmann, der in dem Moment, als Jesus starb, gesagt hat, wahrlich, das ist Gottes Sohn gewesen. und nimmst das, was am Kreuz geschieht, für dich ganz persönlich in Anspruch. Sagst nicht, boah, die Christen, die alten Heuchler. Und dann noch die katholische Kirche und die evangelische, keine Sorge. Die labern nur. Und die ganzen Verstrickungen mit den Kreuzzügen und Mittelalter, wisst ihr, Scheiße kann ich nicht mehr hören. So kannst du nämlich alles schön weit von dir wegschieben. Aber frag dich doch mal, was das Kreuz mit dir persönlich zu tun hat. Du kannst viel über andere motzen. Kannst du übrigens heute auch. Stichwort Corona. Er hat es gesagt. Wir können viel über andere motzen. Frag dich doch mal ganz persönlich, was hat das Kreuz mit meinem Leben zu tun? Und in dem Moment, als Jesus starb, hat ein römischer Hauptmann, der eigentlich nur die Kreuzigung bewachen sollte, gesagt, das ist Gottes Sohn gewesen, der am Kreuz starb. Und in dem Moment, wo du das glaubst und wo es dir erstmal, natürlich will ich keine Missstände schönreden, überhaupt nicht, aber wo es dir erstmal nicht um die anderen geht, sondern um dich selber und du sagst, ich glaube Jesus, ich vertraue ihm, mein Leben soll diesem Jesus gehören, weil er der Einzige ist, der mich frei macht von Schuld und er der Einzige ist, der meinem Leben Sinn gibt. In dem Moment befindest du dich sozusagen nach dem Kreuz, sehr vereinfacht ausgedrückt. Nicht im Sinne von, naja gut, ist durch, hab's erledigt. Nein, aber du stehst nicht mehr vor dem Kreuz und weißt nicht, was es mit dir zu tun hat. Du bist hindurchgegangen und sagst, ich bin nach dem Kreuz, weil ich das glaube. Und diese beiden Positionen zeigen uns einmal Paulus, der dir sagt, deine Werke bringen dir null und nichts vor Gott. Den Himmel kannst du dir nicht erkaufen. Funktioniert nicht. Wenn du denkst, du bist ein guter Mensch, vergiss es. Also glaubst halt meinetwegen, aber es bringt dir nichts vor Gott. Deine Werke bringen dir überhaupt nichts. Jakobus meint dich hier und sagt, wenn du einen Glauben hast, der sich aber nicht in der Tat äußert, sondern du nur fromm laberst auf gut Deutsch, Leute nur bekehren willst, aber dein Glaube wird nicht tätig, kannst in die Tonne treten. Er ist sogar so, ich finde es eigentlich sogar sehr, sehr krass, er sagt nämlich, das, was du da hast, ist gar kein Glaube. Das, was du hast, ist kein Glaube. Die Bibel spricht nämlich nicht vom Glauben im Sinne von für wahr halten, sondern von Vertrauen. In der Bibel geht es nicht bei Glaube darum, ob ich etwas für wahr halte, sondern ob ich dem vertraue, was dort steht. Dass Gott gut ist, wie ich es am Anfang des Gottesdienstes gesagt habe, und er sich nicht ändert, das kann ich glauben, kann ich annehmen. Ich kann sagen, jo, den Typ da oben gibt's, ist okay. Ich kann aber auch mein ganzes Leben im Vertrauen auf ihn führen, dann ist es Glaube. Das andere ist für wahr halten und das bringt dir gar nichts. Ich kann auch glauben, dass Bayern deutscher Meister wird, aber darauf setze ich mein Vertrauen nicht. Wäre ich schon so doof und ist Bayern-Fan, wollte ich schon sagen, aber wir haben ja auch Bayern-Fans unter uns. Also, versteht ihr? Ich glaube, dass Bayern deutscher Meister wird. Ich glaube, dass es der Hamburger Sportverein wieder verkackt und nicht aufsteigt. Ich glaube daran. Und ich glaube auch daran, dass der KSC durch dieses unglückliche 2:2 in letzter Sekunde gegen Würzburg nun wirklich alle Aufstiegschancen verspielt hat. Ich glaube daran. Ich halte das für wahr. Bin ich so doof und setze mein Vertrauen da rein? Nee. Das ist der Unterschied zwischen Glauben, wie wir das oft so sagen, ich glaube das, und das, was die Bibel meint, nämlich Vertrauen. Und das, was Jakobus mit den Werken schreibt oder den guten Taten, ich sage immer Werke, weil das so die Luther-Übersetzung ist, das schreibt er an diejenigen, die schon durchs Kreuz gegangen sind und sagen, ich glaube Jesus, ich vertraue Jesus. Also er schreibt es vielen von euch und sagt, wenn dein Glaube sich nicht tätig zeigt, dann ist es gar kein Glaube. Es geht ihm gar nicht darum zu sagen, du brauchst gute Werke, um vor Gott zu bestehen. Er sagt, nee, was du da hast, ist gar kein Glaube. Ich habe euch diese krassen Verse einfach nochmal zusammengestellt. Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Aber trotzdem bist du ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist? Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Das schreibt Jakobus den Menschen hier, die das für sich in Anspruch genommen haben. Er schreibt es nicht denen, die noch gar nicht an Jesus glauben. Wie gehen wir also mit diesen Versen um? Ich dachte, ich sage es euch mal so. Keine Subtraktion statt Addition. Geil, oder? Vermutlich fühlt ihr euch so wie diese Smileys. Und zwar alleine deswegen schon, weil man ein Sondern erwartet. Man erwartet ja eher so keine Subtraktion, sondern nein. Was ich meine ist Glaube und Werke. Keine Subtraktion hier. Glaube minus Werke gibt es gar nicht. Funktioniert nicht. Aber auch keine Addition. Kein Glaube und Werke wird mich vor Gott gerecht machen. Nein. Keine Subtraktion statt Addition. Nicht meinen, Glaube ohne Werke ist schon okay, Hauptsache ich bin fromm, lese in der Bibel und gehe in den Gottesdienst. Aber auch nicht, du musst glauben und, um vor Gott gerecht zu werden. Um es mal drastisch zu sagen und die Frage zu beantworten, nein, die katholische Kirche hat nicht recht. Was Jakobus schreibt ist, Glauben ohne Werke, Glauben ohne gute Taten ist wie Grillen ohne Grill. Ich wollte erst schreiben, wie Grillen ohne Fleisch. Das wäre meine zutiefste Überzeugung, aber das wäre diskriminierend gewesen. Aber es ist wie Fußball ohne Ball. Sorry, das ist meine Lebenswelt. Ja? Also das würde aber jeder verstehen. Keiner würde sagen, ich finde es nicht gut, dass die Fußballspieler jetzt auch noch einen Ball haben. Also können die nicht ohne, das wäre doch immer noch Fußball. Hä? Oder Sommer ohne Sonne. Wir haben sie jetzt schon und freuen uns so sehr an dem gelben Ding. Also keiner würde sagen, also Sommer, so ohne Sonne. Also gut, vielleicht manche, aber deswegen ist Glaube ohne Werke wertlos, weil es einfach nicht geht. Man kann es gar nicht, es ist nach biblischer Definition, ist es gar kein Glaube, was du dann hast. Es ist nur ein Fürwahrhalten, mehr nicht. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber es gibt doch auch Agnostiker, Atheisten, Anhänger anderer Religionen, die machen doch auch gute Dinge, tun gute Werke. Sag ich, ja, das ist super, können sie auch machen. Also ist doch hilfreich, ist doch gut, hat doch niemand was dagegen. Es gibt aber einen gravierenden Unterschied, einen wirklich gravierenden Unterschied, wenn wir Galater 2 ernst nehmen. Dort schreibt Paulus, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Im zweiten Teil beschreibt er nochmal, was Jesus am Kreuz tat. Worauf ich hinaus will, ist der erste Teil. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Jetzt bleiben wir mal in diesem Sprachgebrauch von den guten Werken und so weiter. Wenn Christen Gutes tun, wenn Christen gute Werke tun, dann tun sie es nicht, weil sie halt Gutes tun wollen wie andere, sondern Christus in mir heißt, in dem Moment, wo mein Glaube tätig wird, wird Christus sichtbar, spürbar, erlebbar. Das ist unser Auftrag. Überlegt mal im Wutachtal, nur mal im Wutachtal. Wir kennen alle Menschen, die Gutes tun, die nett sind. Sogar manche von euch. Nein, doch, natürlich. Aber versteht ihr, wir kennen alle Leute, die sind so echt, die helfen gerne, die tun gern Gutes. Super, ist ja nichts dagegen zu sagen. Unser Job ist, dass dadurch unser Glaube sichtbar wird. Dass dadurch, und das meint Jakobus, Jesus sichtbar und erlebbar und spürbar wird. Und deswegen geht es nicht einfach nur darum, Gutes zu tun, sondern es geht darum, wie kann mein Glaube in der Praxis so sichtbar und spürbar werden, dass Menschen mit Jesus in Berührung kommen. Damit muss ich ihnen nicht die Bibel um die Ohren hauen. Gar nicht. Es beginnt damit, sich sicher zu sein, Christus lebt in mir und er lebt in dir, wenn du mit ihm unterwegs bist. Glaube trifft Alltag, so haben wir diese Predigtreihe überschrieben. Und ich will am Ende dir drei, weil es ja praktisch und alltäglich werden soll, drei Gedanken oder Fragen mitgeben. Und ich bitte dich, vielleicht sind alle drei für dich dran und wichtig, aber vielleicht reicht auch eine erstmal. Wie äußert sich mein Glaube in konkreten Taten? Also nicht, was kann ich jetzt noch Gutes tun? Ich ermuntere euch, also tut Gutes, so viel ihr könnt. Das ist alles super. Ich ermutige euch aber nicht jetzt einfach halt Hauptsache irgendwas zu machen, sondern dich wirklich zu fragen, wie kann ich Gutes tun, dass, wie es geschrieben hat, mein Glaube sich äußert. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, wo du stehst. Im Beruf, in der Familie, in der Nachbarschaft, mit den Freunden, egal wo. Wie kann sich mein Glaube äußern in dem, was ich tue? Vielleicht persönlicher. Lebe ich Glauben oder für Wahrhalten? Drückt sich dein Glaube im Vertrauen aus? Oder hältst du die Dinge nur für wahr? Und vielleicht fragst du dich, welchen Unterschied mache ich schon? Welchen Unterschied bitte soll ich machen in dieser Welt? Und dazu gebe ich dir nur kurze Gedanken mit. Erstens, nicht Augen zu, sondern Augen auf und beten. Mach die Augen auf und bete. Nimm die Menschen um dich herum wahr. Nimm dein Umfeld, wo du bist, wahr. Und frag Gott, was kann ich tun, dass mein Glaube sichtbar wird in Taten? Hilf mir. Es ist vollkommen okay, wenn du hilflos bist. Es ist vollkommen okay, wenn du jetzt gerade keine Ahnung hast. Es ist vollkommen in Ordnung. Nicht in Ordnung ist, wenn du da stehen bleibst. Sondern frag Gott, was du tun kannst. In deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, dort, wo du Menschen siehst, wo du denkst, boah, sieht die jemand, nimmt jemand wahr? Was kann ich tun? Wenn dir das zu abstrakt ist, gebe ich dir zwei ganz konkrete Möglichkeiten, das im weitesten Sinne auch im Kontext unserer Gemeinde zu tun. Das eine nenne ich mal Seniorenarbeit 2.0. Marc und ich haben vor fünf Wochen, weiß nicht, haben wir so gesprochen, weil wir schon lange überlegen, es war uns immer ein wichtiger, aber so wirklich auf dem grünen Zweig, Nenner, egal, sind wir auch nicht gekommen. Und haben uns gefragt, wie können wir unsere Seniorenarbeit, sorry, wenn sich Senioren jetzt gedisst fühlen, ich könnte auch sagen, Arbeit mit älteren Menschen, aber älter will ja auch niemand sein, also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also Menschen, die älter sind als ich. So. Wie können wir diese Arbeit verbessern? Nicht, damit wir noch mehr machen, sondern um diesen Menschen Gottes Liebe auch in der Tat zu bringen und diese Menschen wertzuschätzen. Klar, jetzt ist gerade alles ein bisschen anders als sonst, aber es gibt ja vieles, was wir schon tun oder halt getan haben, bevor die Pandemie kam, mit dem Besuchssehens, mit dem Bibelcafé. Wir sind in den Pflegeheimen präsent. Bei Beerdigungen haben wir viel mit älteren Menschen zu tun. Es gibt so viele einzelne Dinge. Und dann war der Gedanke, warum das nicht miteinander vernetzen? Wenn ich jemanden besuche, ihn konkret auch irgendwohin einladen zu können. Oder Marc hatte die geile Idee, wie wäre es mit dem Alpha-Kurs für Senioren? Der sieht ganz anders aus, vielleicht wie der klassische Alpha-Kurs, also inhaltlich nicht. Aber ich habe dann so gesagt, ja klar, ein Alpha-Kurs für Senioren ist nicht abends mit fettem Essen, sondern der ist mittags mit Kaffee und Kuchen. Aber wie wäre es, wir würden diese Arbeit noch weiter denken an Dingen, die wir tun, aber auch miteinander vernetzen. Und dann, willkommen in der Digitalisierung, hatten wir am Dienstag eine Online-Videokonferenz zum Thema Seniorenarbeit. Ist es geil? Ja, ist es. Also ich nehme euch die Antwort vorweg. Und vielleicht sagst du, Mensch, ich habe auch keine so Ideen, aber es liegt mir auf dem Herzen, älteren Menschen zu dienen. Dann komm zu Marc oder komm zu mir oder schreib uns. Wir werden wieder so ein Zoom-Meeting machen, haben auch schon erste Ideen. Es geht nicht nur darum, jetzt blindlings irgendwas zu tun, sondern diese ganze, ich nenne es Arbeit, mit älteren Menschen und für ältere Menschen neu zu beleben, auf weite Füße zu stellen und richtig zu pushen. Weil ich bin einer Sache, bin ich vollkommen überzeugt, dass die Kraft, die darin steckt, wenn ältere Menschen der jüngeren Generation, und die meisten sind ja jünger, weil sie sind ja älter, wenn die älteren Menschen Jüngeren etwas mitgeben aus ihrem Glauben, ihrer Lebenserfahrung, hat es Kraft wie kaum etwas anderes. Weil der Glaube ist durch Krisen gegangen, der Glauben hat Tiefen erlebt, der Glaube hat Stand gehalten. Und ganz ehrlich, oh, ich muss aufpassen, welche Worte ich heute so gebrauche, aber mich kotzen manche Statements von Jüngeren an, die meinen, die Weisheit gefressen zu haben. Und ich denke mir mal, hey, lass mal, jetzt, du bist jetzt Mitte, Anfang 20, geil dein jugendlicher Elan, aber dein Leben wird noch 40 Jahre gehen und dann wirst du ganz, ganz andere Geschichten erzählen. Und wenn ich diese Geschichten erzählen mag, und ich, wir erzählen uns manchmal, wenn wir Beerdigungen haben und dann Gespräche führen oder einfach Erlebnisse auch bei der Beerdigung, wenn du dann erlebst, was ältere Menschen erlebt haben, hey, da, so klein mit Hut. Und dieser Glaube, der prägt ganze Generationen. Und wie wäre es, wir würden unsere Seniorenarbeit so auf neue Füße stellen? Es ist eine Möglichkeit, wo du sagst, dass du mitarbeiten kannst. Ein zweiter Bereich hier in der Gemeinde ist unsere ganze Technik, und ich habe es mal Social Media genannt, diese ganze Online-Präsenz, wovon ihr zu Hause gerade profitiert. Vor einem Jahr haben wir damit begonnen, von jetzt auf nachher, und stellen jetzt fest, boah, das aufrecht zu erhalten, bei all dem anderen, was auch ist, mit nicht unbedingt, wie soll man sagen, einer großen Menge an Manpower, die dazu kam, ist nicht einfach. Aber uns erreichen immer noch ganz viele WhatsApps, E-Mails von Menschen aus der Gemeinde und weit darüber hinaus, die wie ihr jetzt zu Hause den Livestream schauen und eine Begegnung mit Jesus haben, die sie nicht hätten, wenn unser cooles Technikteam das nicht möglich machen würde. Nur weiß ich auch, und das wisst ihr nicht, woher auch, weiß ich auch, was es bedeutet, dass da Sonntag für Sonntag für Sonntag das alles am Start ist. Und ich oft samstags abends nicht weiß, klappt's morgen? Weil es ganz wenige sind. Genauso der ganze Online-Bereich, das alles zu machen, erfordert ganz viel Zeit. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich mach's. Und wir haben damit vor einem Jahr begonnen und müssen es heute weitermachen. Das sind Momente, wo du ganz konkret deinen Glauben in die Tat umsetzen kannst, um Gottes Liebe weiterzugeben. Und der letzte Gedanke ist einfach nur, werde kreativ. Lass dich nicht einschränken von Dingen, wo du sagst, oh, das hat aber noch keiner so gemacht, kann man das so machen, kann ich so meine Liebe weitergeben? Mach's. Werde kreativ. Es gibt die 72-Stunden-Regel, nicht nur in Zeiten von Corona. Es gibt die 72-Stunden-Regel, die besagt Folgendes. Wenn du dir etwas vornimmst und es nicht innerhalb der nächsten 72 Stunden angehst, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du es überhaupt noch tust, auf 1%. Wenn du etwas, das du dir vornimmst anzugehen, nicht in den nächsten 72 Stunden tust, kleine Hilfe, das wäre Mittwoch um 11.51 Uhr. Wenn du es bis dahin nicht angegangen hast, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du es überhaupt tust, auf 1%. Was auch immer es ist, was dir jetzt durchs Herz geht und durch den Kopf und bis Mittwoch um 11.51 Uhr, geh es an. Und wenn du es in den Kalender schreibst oder in deine Notiz-App und sagst, ich red mit jemandem drüber, du musst es ja noch gar nicht machen. Aber wenn du es bis dahin nicht gemacht hast, sage nicht ich, sagen Untersuchungen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du es überhaupt tust, auf 1%. Die alles entscheidende Frage bei alledem aber ist, wo stehst du? Wo stehst du? Stehst du vor dem Kreuz oder stehst du nach dem Kreuz? Und entsprechend schreibt dir Paulus, dein Glaube reicht, deine Taten sind es nicht. Und entsprechend schreibt dir Jakobus, dein Glaube ist nutzlos, wenn er sich nicht aktiv äußert. Ich weiß nicht, wer online zuschaut, und ich kann auch nicht in euer Herz schauen. Deswegen gebe ich dir die Möglichkeit, doppelt mit mir zu beten. Ich will ein Gebet sprechen für alle, die sagen, wenn ich jetzt im Moment ehrlich bin zu mir, stehe ich hier. Weil ich noch nie Jesus mein Leben anvertraut habe. Ich habe es noch nie gemacht. Vielleicht war ich schon oft in der Kirche, aber ich habe es noch nie gemacht. dann kannst du jetzt mit mir beten oder diese Entscheidung für Jesus erneuern. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll von jetzt an dir gehören. Dir vertraue ich, dir folge ich. Du bist mein Herr. Zeige mir deinen Weg. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Wenn du dieses Gebet von Herzen sprichst, reicht das 100% aus, dass das Kreuz dein Leben bestimmt. Und wenn du sagst, ich bin schon längst hier, ich bin hier, aber ich will das in Angriff nehmen. Und zwar das, was mir gerade durch den Kopf geht. Dann bete jetzt mit mir. Jesus, danke, dass du mich gebrauchst, um einen Unterschied zu machen. Du siehst in mein Herz, in meine Gedanken. Und ich bitte dich um eins. Bis Mittwoch um 11.51 Uhr eine Entscheidung getroffen zu haben. Amen.